So beautiful and so sexy. So beautiful and so sexy.
Für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden. Heute mit einem erotischen SM-Roman. Geschrieben von Sarah Belfort. Erschienen bei Blue Panther Books. Sir Alan Baxter hat eine Passion. Er sammelt Frauen. Er will sie um ihretwillen besitzen. Sie wollen von ihm gedemütigt und geliebt werden. Gemeinsam zelebrieren sie die schönsten Höhepunkte aus Lust, Schmerz und Qual. Lustschmerz von Sarah Belfort, Teil 1. Sein Name war Baxter, Alan Baxter. Um ganz genau zu sein, Sir Alan Baxter der Dritte. Und er hatte eine Passion. Er sammelte Frauen. Auch wenn sich diese Aussage so anhören möchte, als wäre er nur hinter Weiberrücken her, um seine persönliche Strichliste zu vervollständigen, so war er doch kein Chauvinist. Ganz im Gegenteil, er liebte Frauen. Er liebte es, ihre Leidenschaft für ihren Körper zu wecken, ihnen zu zeigen, wozu sie mit ihrer Weiblichkeit fähig waren. Alan Baxter war in eine der reichsten und ältesten Familien dieses Landes hineingeboren worden. In der Hierarchie der Geburtsliste stand er an zweiter Stelle. Eine perfekte Symbiose eines Lebens aus Freiheiten und jugendlichem Unsinn. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der als Erstgeborener sämtliche Pflichten zu übernehmen hatte, die ihn auch leider frühzeitig ins Grab brachten, konnte er sich frei entfalten und schlicht und einfach das tun, wozu er geschaffen wurde. Verschiedenste Frauentypen erkunden und erforschen. Sein Bruder hingegen mehrte ihr Vermögen und Ansehen in der High Society nach bestem Wissen und Gewissen. Nach dessen Tod übernahm Alan Baxter seine Pflichten. Er gab sein altes, unbeschwertes Leben nur sehr ungern auf, hatte er doch diese kleinen Freiheiten mehr als zu schätzen gelernt. Aber nun war er Familienoberhaupt und musste Flagge zeigen. Allerdings achtete er darauf, dass diese Obliegenheiten sein Leben nicht frühzeitig beendeten. Er gönnte sich neben seinem offiziellen Leben ein stilles, eher geheimes Leben. Früh begann er sich für die Reize der Frauen zu interessieren, zunächst mit dem gebührenden Abstand und der mehr jugendlichen Neugier, die ihn auch zu seinem ersten sexuellen Abenteuer in einer alten Scheune ihres Anwesens führte. Natürlich war seine Entjungferung durch die dicke Köchin kein Highlight der sexuellen Revolution. Viel zu schnell war er ihren großen fleischigen Brüsten und ihren breiten, wollüstigen Hüften erlegen, als dass er in der zugigen Scheune seine Neugier auf die beginnende Lust befriedigen konnte. Und natürlich war die Köchin von seinem Schnellschuss nicht entzückt. Er schämte sich, doch sie nahm seinen Kopf und dirigierte ihn mit seinen Lippen an ihre Nippel, die von einem dunklen, großen Hof umgeben waren. Sie presste ihn an sie und hauchte ihm ein geflüstertes »Beiß mich« in die Ohren, Verwirrt zuckte er zurück und guckte ungläubig. Ihr breites Köchinnengesicht grinste ihn schräg an. Lust erreicht man nicht nur durch Streicheln. Dabei strich sie ihm paradoxerweise über die Wange. Lust kann man steigern durch Schmerz. Wieder presste sie ihn an ihre Brust, und diesmal biss er zu. Sanft zuerst, vorsichtig und zaghaft, doch dann wurde er mutiger und ließ ihre Nippel seine Zähne spüren. Mal zart, mal heftig, und mit Erstaunen bemerkte er, dass sie ihre Hände zwischen ihre Beine führte und es sich selber machte. Sie genoss seine kleinen Bisse, und kurz bevor sie kam, nahm sie seine Hand und führte sie hinunter an eine überlaufende Grotte. Die Köchin stöhnte und keuchte, während Baxter sie mit seiner Hand und den Zähnen befriedigte. Als sie kam, schrie sie die gesamte Scheune zusammen. Verständlicherweise war dieses Erlebnis für einen jungen Mann wie Alan Baxter ziemlich verwirrend und er schwor der holden Weiblichkeit für einige Zeit ab. Doch während seiner Studienzeit keimte dieses Verlangen immer wieder auf. Er hatte die obligatorischen Kontakte zu seinen weiblichen Kommilitoninnen und einige davon endeten auch in einer kleinen sexuellen Affäre. Sein Studium der Wirtschaftswissenschaften ließ er tagsüber nebenher laufen. Ihn hatte mehr das Interesse am Studium der Frau an sich gepackt. Innerhalb kürzester Zeit hatte er bei den Damen seines Jahrganges einen gewissen Ruf erlangt. Er war jemand, der das alte Rein-Raus-Spiel nicht auf das gute alte Rein-Raus beschränkte, sondern spielte lieber mit den Frauen, die neugierig genug waren, sich in seine Hände zu begeben. Und mit jeder Frau wurde Baxter mutiger. Er begann, Gegenstände in sein Spiel mit diesen Frauen einzubauen, Dinge, die man im Haushalt fand. Gleichzeitig war er über seine finanziellen Möglichkeiten als Student ziemlich betrübt, denn ihm war zu Ohren gekommen, dass es jene Werkzeuge des Liebesspiels, die er in heimischer Kleinarbeit anfertigte, in wesentlich besserer Qualität zu kaufen gab. Doch trotz dieses kleinen persönlichen Rückschlages wusste er nun, er war auf der richtigen Spur. Auf Baxters erfolgreiche Reise, die weibliche Lust zu erforschen, schien sich ihm nichts in den Weg stellen zu wollen. Mut, Unkonventionelles anzupacken, paarte sich mit seiner Neugier, wie weit er mit seinen Spielereien gehen konnte. Doch ab und an kam seine Reise leider ins Stocken, denn es zeigte sich, dass er zwar die Lust der jeweiligen Frau ins Unermessliche steigern konnte, aber es nicht bei jeder zutraf. Frauen, die sich zunächst sehr neugierig und wissbegierig, sicherlich auch vertrauensselig, an ihn wendeten, um ihre eigene persönliche sexuelle Revolution zu erleben, verpassten ihm ab und an ein Pfeilchen. Im Laufe der Zeit entwickelte Baxter ein Gespür für jene Frauen, die sich ihrer Fähigkeit, Schmerz in Lust zu wandeln, nicht bewusst waren und bei denen er die ehrenvolle Aufgabe übernommen hatte, diese Fähigkeit zu wecken. Und, siehe da, die Pfeilchen wurden weniger. Alan Baxter wurde geschickter im Umgang mit Fesseln, Klemmen und diversen Gärten. Er lernte und genoss es, den Körper der Frau, die sich ihm hingab, gebührend zu feiern. Mit Seilen und Knoten fesselte und schmückte er die Frauen, und sie litten für ihn in ihrer Lust. Er liebte jede einzelne dafür, dass sie sich ihm hingab, dass sie ihm die Macht gab, sie zu genießen. Die Jahre kamen und gingen. Baxters persönliche wie auch berufliche Entwicklung steuerte eine gewisse gesetzte Routine an. Er leitete das Familienunternehmen, war in der offiziellen Gesellschaft ein gern gesehener Gast und, da immer noch nicht verheiratet, freiwillig für die zukünftigen Schwiegermütter der Society. Es entwickelte sich ein regelrechter Sport zwischen diesen Damen, die ihre Töchter an den Mann, sprich ihn, bringen wollten und seinen im Laufe der Zeit immer eleganteren Ausweichmanövern. Es war eine recht amüsante Zeit. In diesen Jahren entwickelte sich ein Teil der Gesellschaft zu einer neuen Subkultur, die sich in zwei Gruppierungen spaltete. Die eine konnte es sich aufgrund ihrer Herkunft leisten, sich im SM-Bereich frei zu bewegen und ihre Leidenschaft zu frönen. Die andere, zu der auch Baxter gehörte, konnte dies nicht. Zu groß war das Entsetzen über diese Entgleisungen des menschlichen Geistes. Zu hart wurde ein Urteil über die gefällt, welche sich dazu bekannten. Krank, pervers, all diese Synonyme geisterten mit dem entsprechenden Abschaum durch alle Stufen der Gesellschaft. So sah Baxter sich gezwungen, sich der Gruppe anzuschließen, die sich zu geheimen Partys an noch geheimeren Orten traf. Offiziell gab es sie nicht. So etwas tat man nicht. Und alle, die durch ein Ungeschick gezwungen waren, sich öffentlich zu ihrer Neigung zu bekennen, hatten den gesellschaftlichen Todesstoß erhalten. Glücklicherweise gehörte Baxter nicht zu denen. Sie gaben sich alle Mühe, ihr Treffen und die Namen der Partymitglieder geheim zu halten. Es gelang ihnen bis auf einige Ausnahmen. Durch diese extreme Verschwiegenheit entwickelte sich unter den immer gleichen Teilnehmern so etwas wie ein Geheimbund des SM. Hier wurden submissive, unterwürfige Menschen von ihren Herren zur sexuellen Belustigung anderer vorgeführt und die Praktiken gezeigt, die Baxter an seinen Geliebten schon seit Jahren vollzog. Eigentlich hätte dieser Geheimbund ein Zuhause für ihn sein können, aber etwas störte Baxter daran. Lange Zeit wusste er nicht, was, bis zu diesem schrecklichen Abend im Winter, als es ihm im wahrsten Sinne des Wortes schlagartig bewusst wurde. Eine junge Frau wurde von ihrem Herrn an einer Hundeleine in die Mitte eines Kreises von alten, Baxters Meinung nach äußerst unangenehmen Herren geführt. Er war der Einladung eines Freundes gefolgt. Eine Vorführung dieser Art hatte Baxter noch nicht mitgemacht und seine Neugier auf das Kommende überwog. Den Gedanken an Vorführungen, egal welcher Art, mochte Baxter nicht. Allerdings sollte es sich hier um eine spezielle handeln und so war Baxters Neugier geweckt. Dieser Herr, welcher die junge Frau in die Mitte des Kreises führte, ging äußerst rau mit ihr um. Sie war ein zartes, fast gebrechlich wirkendes Kind von vielleicht 18 oder 19 Jahren. Sie trug einen leichten Lederharnisch, ihre Hände waren auf dem Rücken gebunden und ihre Augen wurden von einer Lederaugenbinde bedeckt. Ihre schier endlos langen Beine steckten in den damals sehr modernen Overknee-Stiefeln. Ein extrem reizvolles Bild, wie Baxter zu seiner Schande gestehen musste. Die Vorführung begann mit einigen Schlägen auf ihr Hinterteil, welches sie ihrem Herrn präsentierte, während sie sich selber über einen mit Leder bezogenen Hocker beugte. Dieser Herr ging im weiteren Verlauf dieses entsetzlichen Schauspiels nicht gerade zimperlich mit seiner Gespielin um. Er schlug mit von Gewalt verzerrtem Gesichtsausdruck auf sie ein, und die zusätzlichen Gemeinheiten, die er sich einfallen ließ, waren an Brutalität nicht zu übertreffen. Die Männer um ihn herum grölten wie eine aufgebrachte Menge im Zirkus. Die geilen, alten Säcke hatten zwischenzeitlich alle ihre Hosen geöffnet und befriedigten sich beim Anblick des gewalttätigen Spiels selber. Die junge Frau schrie und bettelte um Gnade. Die Striemen auf ihrem Körper schwollen an. An einigen Stellen ihres Körpers zeigten sich erste Blutspuren, und ihr Gesicht war eine einzige Fratze des Schmerzes und der Erniedrigung. Doch ihr Herr ließ sich nicht erweichen, sondern schaute mit einem schäbigen Grinsen in die Runde, um sich beim Anblick der onanierenden Kerle bestätigt zu fühlen, dass er wohl auf dem richtigen Weg war. Kopfschüttelnd sah Baxter dem Treiben zu und hatte sich mittlerweile aus der Reihe des Kreises zurückgezogen. Das da war nicht seine Welt. So etwas tat er nicht. Baxter hörte das Klatschen der Schläge auf den Körper der jungen Frau, sah ihren fürchterlich desolaten Zustand, als die Männer um sie herum näher herantraten. Einer von ihnen griff in ihre Haare und zog ihr ruckartig den Kopf in den Nacken. Ihr Mund öffnete sich, und er stieß ihr seinen Schwanz bis in den Rachen. Sie würgte, die Tränen liefen, und der Rest der geilen Mannschaft begann sich über sie zu ergießen. Es war ein widerlicher Anblick, und Baxter wandte sich ab. Irgendwann, Baxter konnte nicht genau sagen, wann, ließen sie von der kleinen Person auf dem ledernen Hocker ab und zogen sich auf einen Drink zurück. Kaum war der Raum verlassen, trat Baxter aus der Dunkelheit seines zeitweiligen Versteckes hinaus, kam heran zu diesem ledernen Bock und erschrak. Die kleine, zarte Frau. Sie war einfach liegen gelassen worden, wie Vieh auf dem Schlachtbock. Baxter ging vor ihr in die Hocke, und ihm wurde schlagartig schlecht. Das Mädchen hatte diverse Blutergüsse im Gesicht, und aus ihren Mundwinkeln lief Blut. Ihr ganzer Körper war mit den extremsten Hämatomen übersät, die Baxter je gesehen hatte. Ihre Handgelenke waren blau und wirkten wie abgestorben. Ihm schossen die Tränen in die Augen. Das hier war nicht das, was er wollte. Wie konnte dieser Mann nur so mit dem zarten Geschöpf umgehen? Wie konnte er dieses kleine Etwas nur brechen und zerstören wollen? Baxter war fassungslos. Langsam erhob er sich, löste ihre Fesseln und fing das Mädchen auf, als sie vollkommen kraftlos vom Bock herunterrutschte. Alan Baxters Butler erwartete ihn bereits, als er mit seiner zarten Last in der Tür dieses Etablissements erschien. Der Butler legte ihr eine warme Decke über den Körper.
»Krankenhaus?«
fragte er. Baxter nickte. Schweigend fuhren sie die paar Kilometer zur nächsten Klinik. Baxter machte sich keine Gedanken darüber, was das Personal denken würde. Er wusste nur, dass er dieser kleinen Frau das zukommen lassen musste, was ihr Herr ihr nicht hatte geben wollen. Liebe, Fürsorge und Pflege. Baxters gefülltes Bankkonto erlaubte ihm eine großzügige Spende an die Klinik, und seine kleine Patientin wurde in einem separaten Bereich untergebracht, der nur mit spezieller Erlaubnis der Ärzte zu betreten war. So konnte Baxter sein Geheimnis, Teil dieser Misshandlung gewesen zu sein, gut wahren, und ihr wurde geholfen. Es dauerte Tage, bis sie sich einigermaßen erholte und zu einem Gespräch fähig war. Ständig hatte Baxter an ihrem Bett gesessen und darauf gewartet, dass sie endlich wach wurde. Und als es dann endlich soweit war, fehlten ihm die Worte. Sie erkannte ihn nicht, für sie war er ein Fremder. Kein Wunder, waren doch ihre Augen verbunden gewesen. Sie war nicht nur körperlich ein zierliches Wesen, auch ihr Geist war zart und, wie Baxter zu seiner Freude feststellte, noch nicht gebrochen. Chloe, so war ihr Name, war Studentin der Literatur und keineswegs eine submissive Person. Sie hatte auf eine Anzeige geantwortet, die ihr einiges an finanzieller Unterstützung versprach. Chloe erzählte Baxter ihre Geschichte und er ihr die seine. Sie lauschte ihm aufmerksam. Und hatte er erwartet, dass sie ihm empört Gegenstände an den Kopf warf, so wurde er positiv enttäuscht. Er konnte ihr klarmachen, dass er an ihren Verletzungen nicht Schuld trug. Chloes Genesung auf Baxters Anwesen ging nur langsam voran. Sie hatte mehr gelitten, als es zunächst den Anschein hatte. Doch irgendwann war dieser schreckliche Abend für sie nur noch eine dunkle, böse Erinnerung. Eines Tages war sie soweit, ihr altes Leben wieder aufzunehmen. Und damit sie nicht noch einmal in diese Lage kommen würde, in der sie nicht wusste, wie sie die Gebühren für ihr Studium oder ihre Miete zahlen sollte, gab Baxter ihr ein Stipendium. So hoffte er, sein Gewissen freikaufen zu können, nicht früher eingeschritten zu sein. Das Erlebnis mit Chloe bestärkte Baxter darin, diese Veranstaltungen nicht mehr zu besuchen. Das war nicht seine Welt, denn es ging ihm nicht darum, einen Körper zu zerstören. Er wollte diese wunderbare Konstruktion der Natur feiern, sie preisen, sie liebkosen und hochhalten. Wenn er einen Körper mit einer Gerte traf, war dies ein Zeichen seiner Hochschätzung an diese Formen. Wenn er einen Körper mit speziellen Vorrichtungen traktierte, dann um ihm die Lust zu entlocken, zu der diese Hülle fähig war. Baxter war dankbar dafür, dass Frau ihn an diesem Gefühl teilhaben ließ, dass Frau ihm erlaubte, sie in diesem Moment auf ihren Höhenflügen zu begleiten. Das war es, was er wollte. Baxter kapselte sich ab. Zwar war er immer noch auf der Suche nach seinen Frauen, die er auch fand, und zugeben musste, dass auch ihm eine gewisse Härte während seiner Spiele zu eigen war, jedoch hatte er seine Frauen bei dem danach immer aufgefangen, was ihm sehr wichtig und wertvoll war. Mit Hilfe seines Butlers Harold, der mehr Freund als Bediensteter war, richtete er sich ein. Sie teilten die Leidenschaft und die Lust. Das Anwesen Baxters wurde zum Hort der dunklen Passion des Sexes. Baxter und sein Butler wurden Meister der quälenden Freuden. Sie waren ein unschlagbares Team und genossen es bis zum heutigen Tag.
So beautiful and so sexy. So beautiful and so sexy.